Ein Feuer in einer Eisenschale. Drumherum ein Dutzend Menschen zwischen 20 und Mitte 30, die ich nie zuvor gesehen habe. Doch in dieser Stadt war ich schon einmal. 40 Jahre liegt das wohl zurück. Und den Fluss, der einen Steinwurf weiter durch das enge Tal fließt, kenne ich sehr gut. Ein Feuerwerk in meinem Kopf. Ein erstes Bild. Unscharf. Ein lächelndes Gesicht. Ein Haus, ein Garten. Andere Menschen. Immer mehr Bilder. Szenen in warmem und auch kaltem Licht. Sie reihen sich zu einem Film, bis alles ineinander fließt. Meine Kindheit. Eine Welle strömt durch meinen Körper. Ich fühle mich mit dem, was um mich ist, verbunden. Dabei war mir das, was ich in meiner Nase spüre, vor Sekunden noch nicht einmal bewusst. Der Geruch der Lenne, die dort vorn Richtung Ruhr fließt, gemischt mit dem Aroma der sauerländischen Wälder, aus denen ich herabgestiegen bin. Natürlich ist es mehr als das. Natürlich ist es komplizierter. Doch was ich in meiner Nase spüre, ist eindeutig, unverkennbar Heimat.
Nach Hause gehen. Feature von Jörn Klare.
Es fühlt sich an wie ein Willkommensfest. Dabei bin ich zufällig hier reingeraten. Ein Mann sprach mich auf der Straße an. Er hat Geburtstag, ich solle mitkommen. Jetzt tanzt er um sein Feuer und füttert die Flammen immer wieder mit einem Schwung Spiritus aus einem offenen Fass. Einer seiner Freunde wird losgeschickt, um Holz zu holen. Er verschwindet in der Dunkelheit. Ein Krachen. Er kommt mit einem zersplitterten Gartentor zurück. Eine Frau gibt mir ein Bier und noch eins, auch eine Wurst, ein Schweinenackensteak. Später trinken wir Russenfanta mit viel Wodka. Ein kleines Fest in Altena. Ein großer Abend. Einen Tag noch bis Hohenlimburg. Morgen werde ich endgültig zu Hause ankommen. Nach gut 30 Tagen und knapp 600 Kilometern, die ich zu Fuß gegangen bin. Sachsen-Anhalt, das über 1000 Jahre alte Kalbe an der Saale. Vorbei an einem leeren Spielplatz und Industrieruinen mit eingeschlagenen Fensterscheiben. Die Fußgängerzone am hellen Tag so gut wie leer. Die meisten Besitzer haben ihre Geschäfte aufgegeben. Selbst der Dönerladen verkauft nichts mehr.
Hier ganz, ganz große Tradition, Fischereibrüderschaft. 1492 trotzen die dem Erzbischof von Magdeburg, der hier drüben im Kloster Gottes Gnaden, also in der Stiftskirche sich aufgehalten hat, dem die Fischereirechte ab. Das Ding existiert heute noch. Diese Urkunde ist dann vom Preußenkönig nochmal genehmigt worden, also nochmal bestätigt worden.
Uwe Klamm, knapp 60 Jahre alt, erster Vorsitzender des Heimatvereins. Er hat Maschinenbau studiert und lange in dem Beruf gearbeitet. Zurzeit ist er arbeitslos.
Wir sind eine Stadt, die also hochgradig verschuldet ist. Ja, dann kam noch das Hochwasser 2013, die uns noch, kann man sagen, den Rest noch gegeben hat.
Klamm wirkt wie der Angehörige eines Schwerkranken auf einer Intensivstation.
Viele junge Leute haben Kalbe verlassen. Wir sind von 18.000 auf knapp 9.000 runter und die Tendenz ist nach unten. Ich bin sehr viel in der Welt unterwegs gewesen und habe mich immer wieder gefreut, wenn ich meinen Kirchturm gesehen habe, wenn ich hier wieder zu Hause anlanden konnte und hier in der Heimat dann wieder sagen konnte, hallo, hier bin ich.
Die Heimatstube, ein Museum zur Geschichte Kalbes. Klamm hat es mit Gleichgesinnten in seiner Freizeit aufgebaut.
Heimat ist überhaupt nicht altmodisch, sondern Heimat sollte eigentlich auch in der neuen Zeit, modernen Zeit, ein wichtiger Begriff und sollte also immer mit Leben erfüllt werden. Ja? Und dazu muss man sich aber auch engagieren, dazu muss man auch ein bisschen mitmachen wollen. So, jetzt muss man mal hier rum. Wir haben es gleich geschafft. Das ist die Stadtgeschichte noch bis ins 19. Jahrhundert. Berühmte Persönlichkeiten ist Wilhelm Löwe.
Er scheint alles zu wissen, was es über diese Stadt zu wissen gibt.
Wenn ich dann mal höre, dieses Weltmännische. Man muss eben in Amerika gewesen sein, man muss in London gewesen sein, man muss da gewesen sein. Es ist ja alles schön und gut. Aber man muss erstmal hier auf dem Wattenberg gewesen sein. Man muss erstmal durch das Saale hier geschwommen sein. Man muss erstmal richtig hier in der Region, im Harz, man muss mal.
Also ich finde, diese Wohnung ist wirklich ein Schnäppchen. Kann man doch eigentlich nicht anders sagen.
Vor einer Weile wollten meine Frau und ich in Berlin, wo wir seit 30 Jahren leben, eine Wohnung kaufen. Ein paar Zimmer, in denen man leben und vielleicht sogar alt werden kann. Die Makler hatten es eilig und ich bekam das wachsende Gefühl, im falschen Film zu sein.
Wollen wir hier noch mal kurz rausschauen, hier die Terrasse?
In der dritten oder vierten Wohnung musste ich mir schließlich eingestehen, ich bin kein Berliner. Auch nach knapp 30 Jahren fehlt mir in dieser Stadt das Gefühl von entspannter Selbstverständlichkeit und Aufgehobensein. Ein Gefühl von Heimat eben. Was ist das? Genauer, was könnte es für mich sein, Heimat? Gespräche, Bücher und das Internet boten allgemeine Antworten. Ich wollte es genauer wissen. Und da war auch noch diese Erinnerung an einen fernen Ort im Westen. Ich beschloss, der Frage nach der Heimat ganz wörtlich nachzugehen. Auf einer Wanderung von meiner Berliner Haustür zu der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Hohenlimburg, am östlichen Rand des Ruhrgebiets. Fichten im Spalier. Viele Bäume, die Plantage bleiben und keinen Wald ergeben. An den Füßen Blasen. Und doch genieße ich es, unterwegs zu sein. Reisen schafft Abstand zum Alltag, schärft den Blick, zwingt, sich seiner selbst bewusst zu werden.
Wenn jemand angefangen hat zu bauen, mich an meine Garageneinfahrt denke, mal als Beispiel nur, ich habe morgens angefangen zu schachten, weil ich da eine Betonfläche haben wollte, dann standen eben zwei, drei Nachbarn schon mit der Schippe da und haben gesagt, was soll wir machen?
Ein Mann, knapp 80 Jahre alt.
Wir waren eine Gemeinschaft, die wir nicht viel hatten, sagen wir es mal. Wir haben gut gelebt, wir haben nicht schlecht gelebt.
Wir sitzen in seinem Garten, ein kleines Dorf. Er ist hier aufgewachsen und nach dem Studium wieder zurückgekehrt, um in der Nähe einen großen Betrieb zu leiten.
Wir haben gefeiert. Heute feiern wir nicht mehr, das ist das Schlimme. Heute feiern wir nicht mehr, in der Nachbarschaft ist jeder heute für sich alleine. Das gab es zu den Lehrzeiten nicht.
Er holt tief Luft, schaut mich an und ein wenig auch durch mich hindurch.
Der Mensch braucht Heimat. Wenn er keine Heimat hat, ich sag's mal, dann weiß er nicht, wo er eigentlich ist und wo er hinkommt und wohin geht. Heimat ist für jeden Menschen immer der Ort, an dem er sein Leben verbringen möchte, mit der Familie, mit den Enkeln später. Und das ist ja auch eine große Aufgabe, die wir haben.
Der Osten war mir fremd. Viele Begegnungen bringen ihn mir näher. Ein Gedanke: Dies ist das Deutschland der gebrochenen Biografien. Gebrochen von einer Wende, die vieles, was vertraut und überschaubar war, schlagartig zerstörte und das heimatliche Selbstverständnis nachhaltig erschütterte. Und vielleicht, so der nächste Gedanke, reagieren die Betroffenen auch deswegen manchmal reservierter, ablehnender oder gar feindseliger auf neue Herausforderungen und fremde Menschen. Am Rand der Innenstadt von Hohenlimburg. Die Kleinstadt, in der ich geboren bin. Wie auch meine Eltern und Großeltern, in der heute aber weder meine Eltern noch mein Bruder leben. Hier habe ich in dem Haus gelebt, das mein Vater gebaut hat. Schule, Abitur, Zivildienst, der erste Liebes- und Lebenskummer und in diesem Zusammenhang auch der erste Vollrausch. Prägende Erinnerungen. Nach 21 Jahren reichte es. Ich wollte weg ins richtige Leben oder zumindest hinaus in die Welt. West-Berlin, damals noch Mauerstadt. Mein Ziel hieß Heimatlosigkeit.
Es gibt im Türkischen ein altes Sprichwort, man sagt, es ist Kismet, es ist eine Bestimmung, ein Schicksal. Und dem kann man nicht entkommen.
Ein Büro der zentralen Anlaufstelle für Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt, kurz ZAST, in den Plattenbauten einer ehemaligen Kaserne am Rand von Halberstadt. Die Einrichtung ist spartanisch. Eine freundliche Sozialarbeiterin verteilt Essensmarken an junge Männer aus fernen Ländern und klärt nebenbei das eine oder auch andere Problem.
Wo bin ich aufgewachsen? Ich bin seit 1970 in Deutschland. Herkunft ist aus der Türkei, heißt Bingöl. Das ist eine Stadt.
Ein muskulöser Typ mit großer Nase und nur wenigen Haaren, den ich auf Ende 40 schätze und im ersten Moment für einen Flüchtling gehalten habe. Doch er dolmetscht hier, ehrenamtlich.
Wenn ich in der Türkei bin und die ersten Sätze verliere, da fragt man, woher kommst du denn aus Deutschland? Da bin ich ein Almanje, das heißt Deutschländer. Und hier bin ich der typische Form von einem, naja, Kanake sagt der eine, Ausländer sagt der andere. Nur letztendlich deutschländische Türke, sage ich mal.
Auf dieser Welt, sagt er, sind wir alle ohnehin nur zu Besuch.
Meine Heimat ist die Falkensteinstraße. Ich fühle mich da geborgen. Ich fühle mich da zu Hause. Meine ganze Kindheit war da.
Die Falkensteinstraße in Berlin. Sie liegt, ein Zufall, nur wenige Gehminuten von meiner Wohnung entfernt.
Ich bin die letzten 20 Jahre nicht mehr so oft da gewesen. Ich habe nur einmal meine beiden Söhne da mitgenommen und habe denen beiden gezeigt, wo ich mal groß geworden bin. Und da haben die beiden gesagt, oh Papa, es sieht aber hier finster aus.
Er lächelt.
Es zieht mich sehr, sehr stark dahin. Manchmal dahin zu gehen, die Tage in Erinnerung zu haben. Hier hast du mal Fußball gespielt. Ob das der Libanese war, der Jugoslawe, der Grieche, der Deutsche, der Kartoffel, der das, der dies. Es ist eine unvorstellbare Wunschvorstellung.
Das alte Fotogeschäft bietet seine gesamte Schaufensterauslage zum halben Preis. Womit klar ist, dass es dieses Geschäft, welches es in meiner Erinnerung schon immer gab, bald nicht mehr geben wird. Wo das kleine Kaufhaus war, in dem ich als Kind einmal Spielzeug klauen wollte, was schrecklich schief ging, gähnen mir leere Schaufenster entgegen. Der Weg durch die Hohenlimburger Fußgängerzone ist ein mentaler Spießrutenlauf. Jeder aufgegebene Laden schlägt mir aufs Gemüt und die leeren Geschäfte sind eindeutig in der Überzahl. Auf meiner Reise sah es nur in Kalbe schlimmer aus. Aber Kalbe war nie meine Heimat. auf einem langen Gang der Anlaufstelle für Flüchtlinge. An einem Brett hängen Listen mit den Namen derjenigen, die nach den obligatorischen 3 oder 4 Wochen der Erstaufnahme in eine andere Unterkunft verlegt werden sollen, wo sie nach einigen oder auch vielen Monaten erfahren werden, ob es sich gelohnt hat, das Leben zu riskieren. Ob das Land, das sie sich als Heimat wünschen, ihnen eine sein will. Oder ob sie alles, was sie durchlitten haben, umsonst durchlitten haben.
Ja, I come to Germany first in Iran, no? After in Turkey, after from Turkey direct in Italy. In Italy after I give a train go to Germany.
Ein Mann Mitte 20. Er ist über den Iran, die Türkei und Italien gekommen.
When I come from Afghanistan, I was 85 kilo. Now I have 65 kilo.
20 Kilo hat er auf seiner Flucht verloren. Es war nicht einfach, sagt er.
It's not easy, really, really. I have too much problem in my country. You can see, look.
Er hebt sein T-Shirt, zeigt mir seine Narben.
Yeah. And I have a problem here with Kalashnikov, Tata.
Eine stammt von den Kugeln einer Kalashnikov.
This is not joking. A problem here, like this. If I was in my country, I am killed. I'm dead.
Wäre er geblieben, wäre er jetzt tot.
Because in Afghanistan, too much problem. Now we have too much problem because every person have commanded in Afghanistan. He can't kill 1,000 person.
In Afghanistan haben sie zu viele Probleme, sagt er. Ein Kommandeur kann 1,000 Menschen umbringen, allein weil er die Macht hat.
Just for our security. We come here, no, for Essen, for dress, for some people from Deutschland maybe think they come in Deutschland for Essen, for money. No, it's not.
Und sie müssen fliehen, um sicher zu sein. Es geht nicht um Essen oder Kleidung, sondern um Sicherheit.
For me, I think this. Another person, I don't know. I know how many people every day come in Deutschland.
Er weiß aus den Medien, wie viele Menschen jeden Tag nach Deutschland kommen.
News from my friend. Too much people coming in Deutschland.
Es sind zu viele, sagt er noch. Und
we must say thank in Deutschland.
Und Heimat? Was bedeutet Heimat für ihn?
Home where you are birth. Where is your family? Where is your mother? Where is your father? Where is your uncle? Where is your aunt? Everything.
Da, wo du geboren wurdest, sagt er. Wo die Familie ist. Mutter, Vater, Onkel, Tante. Er stockt, seine Augen glänzen. Die Mutter.
My mother say me, stay here, because I want to see, maybe after 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, just I want new life.
Bleib, wo du bist, sagte sie. Vielleicht sehe ich dich 1 Jahr nicht wieder, vielleicht 10 Jahre. Vor allem aber will ich, dass du lebst.
Ja, und Limburg ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Das ist meine Heimat, in der ich meine Freunde habe und alle anderen Bezugspunkte. Das ist mein Ankerplatz.
Der schlimmste Unfall, den Sie gerade, der ist auf dem LKW hinten aufgefahren, war sofort tot. Das Schlimmste, was sagen Sie jetzt?
Vor der Aula der Realschule treffen sich knapp 20 hohen Limburger zu einer Theaterprobe. Die Jüngsten sind etwa 14, der Älteste 70 Jahre alt.
Ich wollte unbedingt unsere kleine Stadt mal irgendwann in meinem Leben spielen.
Zico, eigentlich Frank Schmidt. Einer der alten Schulfreunde, die in Hohen Limburg geblieben sind. Er sieht älter aus, als ich erwartet habe. Ich vermute, dass es ihm mit mir ähnlich geht. Wir reden nicht darüber.
Dann habe ich gesagt, so, jetzt packst du es einfach selbst an und bist der Produzent, der Regisseur und einer der Darsteller und guckst mal, dass du das irgendwie zusammenkriegst.
Thornton Wilder kommentierte sein bereits 1938 veröffentlichtes Stück »Unsere kleine Stadt« mit den Worten, dass sich der Sinn des Menschenlebens auch im kleinsten Rahmen ganz erfüllen kann. Die Eintrittsgelder der beiden geplanten Vorstellungen sollen in den Unterstützungsfonds für das lokale Hallenbad fließen, in dem ich schwimmen lernte, Schulsport hatte und Wasserball trainierte. Die Stadt Hagen will es schließen, weil sie hoch verschuldet ist. Zico kämpft dagegen.
Wenn man dann sieht, dass irgendwas falsch läuft in dieser Heimat, dass falsche Entscheidungen getroffen werden, von denen man glaubt, dass die gravierende Nachteile mit sich bringen, dann habe ich immer das Gefühl, wer stellt sich dagegen oder wer versucht, es zum Besseren zu wenden.
Ich bin meiner Heimatstadt geflohen in dem Moment, wo ich es konnte, ja, wo die mündlichen Noten des Abiturs feststanden oder die schriftlichen und ich nicht ins mündliche Abitur musste, war ich quasi weg, ja. Das lag aber daran, die große Welt und Berlin und solches.
Ununterbrochen entströmt dieser Klang seit dem 5. Oktober 2013 einer kleinen Orgel in einer ehemaligen, fast 1000 Jahre alten Kirche. Erst im Jahr 2020 soll sich das ändern, wenn zu den aktuellen 5 noch 2 weitere Töne kommen sollen. Ein Projekt, das John Cage gewidmet ist, genauer gesagt einer seiner Kompositionen für eine Orgel mit der Vorgabe, sie so langsam zu spielen wie möglich. Die letzten Töne sollen im Jahr 2640 erklingen.
Das ist ja eigentlich auch ein Heimatprojekt, nämlich dass das Projekt hier die Heimat gefunden hat.
Rainer Neugebauer, vor gut 60 Jahren in Wilhelmshaven geboren, Professor für Sozialwissenschaften, Vorsitzender des Kuratoriums der John Cage Orgelstiftung. Seit 1997 lebt er in Halberstadt.
Heimat ist für mich, glaube ich, wirklich eher, wo man Leute hat, auch wenn die eigenen Kräfte irgendwann mal am Ende sind oder wenn man selber verzweifelt ist. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, ist man das häufiger, als man das so denkt. Nach außen tut man immer so, dass man super funktioniert. Aber wenn man dann Leute hat, wo man sich manchmal einfach auch nur ausholen kann, ja, und sagen kann, ey, scheiße, mir geht's so beschissen.
Auch wenn ihm der Wind an einem norddeutschen Deich auch heute noch direkt ins Herz weht, wie er sagt, begreift er schon längst Halberstadt als seine Heimat.
Ich habe mal überlegt, wenn ich hier nachts um 2 bei Leuten klingeln würde und sagen, die Polizei ist hinter mir her, dann wüsste ich hier in Halberstadt mehr Leute, als ich je in Westdeutschland mir so vorstellen könnte, die mich einfach reinholen würden erstmal. Und nicht fragen oder aus Angst, sondern erstmal sagen, komm rein und alles andere später klären.
Ich muss weiter, schaue auf die Uhr. Da erwähnt Neugebauer noch Ernst Bloch, der Heimat als etwas verstand, das allen als Kindheit scheint und worin noch niemand war.
Wenn man wüsste, dass allen anderen, die dort leben, wenn es denen auch gut ginge, auch hier vor Ort, von Leuten, die seit 1990 keinen Arbeitsplatz mehr haben, ja, wie damit umgehen, ne? Also insofern, wir sind noch lange nicht im Sinne der Bloch'schen Utopie in der Heimat angekommen. Also da ist wahrscheinlich doch noch irgendwann eine Weltrevolution notwendig, auch wenn das nicht gern gehört wird.
Weiß denn jeder, was er zu tun hat? Du kannst bei den Baseballspielern noch dabei sein.
Der Saal der Realschule hat 400 Plätze. Eine große Bühne mit ein paar einfachen Requisiten.
Ganz von vorne.
Ganz von vorne.
Gut.
Zico ist kein Strahlemann, keiner, der sich in den Vordergrund drängt. Sein Witz und Charme sind von der hintergründigen Sorte. Viele Jahre war er Redakteur eines lokalen Anzeigenblatts. Das hat dicht gemacht. Würde er wegen einer Arbeit Hohenlimburg verlassen?
Das würde ich in der jetzigen Situation nicht machen. Ich hatte auch schon früher gute Jobangebote und da hätte ich das Doppelte verdienen können und hätte nach Werl ziehen müssen, was nun auch nicht ganz außer Welt ist. Das ist eine Dreiviertelstunde Autofahrt von hier. Ich habe damals halt gesagt, ich mache das nicht.
Dann wollen wir langsam zur Ruhe kommen und loslegen.
Heimat gibt irgendwo Geborgenheit, gibt irgendwo Sicherheit. Das ist das, was einen trägt irgendwo. Dass man nicht irgendwo verloren geht, sondern seine Bezugspunkte hat, in denen man auch aufgehoben ist.
Ein Lächeln, leicht schräg, wie immer. Er hat einen neuen Job in Aussicht. Die jüngsten Mitspieler der Theatergruppe, 17 Jahre alt.
Oh Gottes Willen. Also Hohen Limburg, das muss man jetzt leider sagen, das ist ein Kaff.
Die Frage, ob Sie hier Ihre Zukunft sehen.
Also ich möchte nicht weg von meinen Freunden, auch nicht unbedingt von meiner Familie, wobei der Großteil meiner Familie in Dortmund lebt. Und ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Irgendwo studieren auf jeden Fall, aber nicht unbedingt hier in der Nähe.
Widersprüche, Hoffnung.
Ja, ich möchte ehrlich gesagt nicht hier wohnen bleiben. Also mein großer Traum ist es, so in New York oder so zu wohnen. Aber ich glaube, den Traum hat in meinem Alter fast jeder. Mal gucken, ja. Also ich würde es auf jeden Fall versuchen, ob das klappt. Aber wenn nicht, würde ich, glaube ich, doch auch wieder nach Hundemuck zurückkommen.
Ja, Sie wissen ja selbst, wie das ist. Man ist 21 oder 22 und plötzlich macht es wusch. Und man ist 70. Auf einmal waren Sie 50 Jahre lang Rechtsanwalt und die weißhaarige Dame an Ihrer Seite hat mehr als 50.000 Mahlzeiten mit Ihnen gemeinsam eingenommen. George und Emily zeigen Ihnen jetzt das Gespräch, das Sie geführt haben, als Ihnen klar wurde, dass Sie, wie sagt man so schön, dass Sie füreinander bestimmt waren.
Ich stehe allein unter dunklen Wolken vor einer im Boden liegenden Steinplatte. Sie erinnert an 800 Männer, die genau hier auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers von Langenstein-Zwieberge, einem Außenlager von Buchenwald, verscharrt wurden. Ein paar Meter weiter eine kleine, wesentlich neuere Platte. Louis Bertrand, 1923 bis 2013, lese ich. Und weiter. Er wollte im Tode und darüber hinaus mit seinen in der Deportation gestorbenen Kameraden vereint sein. Bertrand war ein französischer Widerstandskämpfer, der die Gefangenschaft und auch die Todesmärsche überlebt hatte. Bevor er mit 90 Jahren starb, hatte er den Wunsch geäußert, hier begraben zu werden. Der Wind beugt die Bäume, entreißt ihnen einzelne Äste. Der erste Blitz. Regen ohne Maß. Trotzdem, ich trete von einem Bein aufs andere, kann mich nicht lösen. Heimat, heißt es, ist nicht da, wo wir geboren sind, sondern wo wir begraben werden wollen. Hat Bertrand diesen Ort des Schreckens und des Leids als eine Art von Heimat begriffen? Hat er die Erfahrung der gelebten Solidarität seiner Kameraden in all dem Leid und Elend zu der Erzählung seines Lebens gemacht, sodass er sich diesem Ort verbunden und verpflichtet fühlte wie keinem anderen sonst? Klatschnass reiße ich mich los. Es ist ein bedrückender Zufall, dass der Weg zu meinem Tagesziel der Strecke des Todesmarschs entspricht, auf die man am 9. April 1945 die letzten Häftlinge des Lagers trieb. Meine Schritte sind schwer. Der aufgeweichte, lehmige Boden gleicht einer Rutschbahn. Meist leicht bergan wandere ich durch Wälder und zwischen Raps- und Weizenfeldern. Meine Gedanken kreisen um die Menschen, die hier gingen. Auf einer Wiese bleibe ich stehen. Der Geruch der feuchten Erde und der schwere Duft der Blüten sind voller Kraft und Leben. Ich hole tief Luft. Einmal. Zweimal. Immer wieder. Am Rand von Blankenburg sehe ich wenig später inmitten einer Kleingartenidylle eine Reichskriegsflagge aus dem Jahr 1933 wehen. Sie ist schwarz, weiß, rot, zeigt ein eisernes Kreuz und ist ein beliebtes Symbol der Neonazis.
Da drüben ist auch der Platz, wo ich im zarten Alter von 12 Jahren beschlossen habe oder mir geschworen habe, ich werde politisch aktiv.
Mit Zico an der Lenne,
Es war am 11. November 1976. Da wurde das Urteil vom Oberverwaltungsgericht Münster bekannt gegeben bezüglich einer Klage gegen die Eingemeindung Hohenlimburgs.
Auch ich stand an jenem Tag auf diesem Platz, ohne dass ich Zico schon kannte. Hohenlimburg war gegen den Willen seiner Bürger von Hagen eingemeindet worden und hatte dagegen geklagt. Sehr viele Menschen warteten voller Hoffnung, weil ihnen hier das telefonisch übermittelte Urteil verkündet werden sollte. Freibier stand bereit, ein Feuerwerk war aufgebaut. Doch zwei von drei Richtern entschieden dagegen, dass die Hohenlimburger selbst bestimmen, was in ihrer Stadt passiert.
Das, was sich daraufhin abgespielt hat, das werde ich nicht vergessen. Das hat sich auch ganz tief eingebrannt, genau in dem Moment, wo es passiert ist schon. Es wurde sehr, sehr ruhig auf dem Platz. Es war kein Aufschrei der Entrüstung oder sowas, sondern die Leute waren einfach nur richtig traurig und haben auch viele geflennt und so und sind schweigend nach Hause gegangen. Und das fand ich unmöglich, eine schreiende Ungerechtigkeit. Und damit konnte ich mich irgendwie nicht abfinden.
Junge Kanuten arbeiten sich durch die Wellen. Ein Trainer treibt sie an. Zico muss weiter. Ich bleibe noch am Fluss, an dem ich früher viel Zeit verbrachte. Einiges wirkt hier und überhaupt in Hohenlimburg vertraut und vieles fremd. Als schlügen zwei Uhren in meiner Brust und ich stehe zwischen den Zeiten. Ich denke gern an meine Kindheit. Ihre Welt war begrenzt. Doch ich war klein, passte gut hinein und sie gab mir Halt. Erst später nahm ich ihre Überschaubarkeit als Enge wahr. Und noch später musste ich lernen, dass jenseits dieser vermeintlichen Enge eine Freiheit liegt, die man bisweilen auch ertragen können muss. Ich denke an Zico und mein Gefühl von Heimatlosigkeit. Ich beneide ihn. Doch tauschen will ich nicht, auf keinen Fall. Ich mag mein Leben. Hier hätte ich es nicht leben können. Auf dem Brocken eine wunderbare Fernsicht, die ich nicht allein genieße. Es ist Himmelfahrt, also Vatertag. Der Brocken ist nicht irgendein Berg. Goethe ließ seine Walpurgisnacht hier spielen und Caspar David Friedrich hat ihn gemalt. Eine folkloristische Ikone. Deswegen bin ich hier. Erinnerungen an meinen Geschichtsleistungskurs. Die Zeit der eher blutigen, denn beschaulichen Hochromantik. Die Französische Revolution und Napoleon hatten mit ihren Reformen und Kriegen viele bis dahin geltende Gewissheiten über den Haufen geworfen. Die Gegenmoderne reagierte auf die weit verbreitete Sehnsucht nach Überschaubarkeit und Vertrautheit mit dem Ideal der Heimat, dem Wunschort der Geborgenheit. Bedeutet Heimat, von der auch jetzt wieder so viel geredet wird, vielleicht vor allem Angst vor Veränderung?
Das sind, wir sollen das Männerverbiet.
Das sind, hey, das sind, komm, Junge, da wird auch schön Brief auf dem Rückweg.
Tatsächlich bekomme ich hier auf dem höchsten Punkt und etwa der Mitte meiner Wanderung so etwas wie ein Heimatgefühl. Es ist eines der eher befremdlichen Art. Einer hat auf seiner Jacke, wenn was ist, bringt mich nicht zu meiner Frau stehen. Andere Männer tragen rosa mit Glitter besetzte Cowboyhüte und dazu passende T-Shirts mit Prinzessin für einen Tag Aufdruck.
Für die das Plakat nicht machen, ohne Hagen.
Am frühen Abend im Hinterzimmer einer Gaststätte. An der Wand eine elektronische Dartscheibe und ein Regal mit vielen kleinen Pokalen. An einem langen Tisch sitzt etwa ein Dutzend Hohenlimburger im Alter von 16 bis 60 Jahren. Mittendrin Zico.
Wir sind ja von den Bürgern für Hohenlimburg eine freie Wählergemeinschaft. Und dadurch, dass wir in der Bezirksvertretung und im Stadtrat vertreten sind, sprechen wir in den vorbereitenden Sitzungen dazu oft über Sachfragen. Das ist so eine Sitzung, wo man sich immer wieder erdet und sagt, wofür stehen wir jetzt eigentlich mal fernab vom politischen Tagesgeschäft? Was können wir auch über einen längeren Zeitraum mal so aufgreifen? Ja, und dazu dient das Ganze.
Bis zu 200 Meter auf dem Boden.
Da kannst du dich nachmittags nicht mehr auf der Terrasse setzen, dann hörst du nur einen.
Jeder kann die Themen einbringen, die ihm wichtig sind. So geht es um Paten für ein Spielplatzfest, um Preise für das Karaoke auf dem Stadtfest oder um die Sorge wegen sehr nah an einem Wohngebiet geplanter Windkrafträder.
Wo keine Leute wohnen, wo Wälder sind, da kann man so ein Ding hinstellen.
Die Atmosphäre konzentriert und der hohen Limburger Mentalität entsprechend vor allem unaufgeregt. Fragen werden aufgeworfen, wenn möglich gleich beantwortet. Ansonsten meldet sich jemand, der bereit ist, das Thema anzugehen.
Am besten ist, wenn du da Bescheid weißt, schickst du uns eine E-Mail.
Heimat ist das, was man aus ihr macht.
Man kann sich das am Arsch vorbeigehen lassen. Man kann dann sagen, ich habe nichts damit zu tun. Es ist nicht in meiner Verantwortung. Aber wenn es einem am Herzen liegt, dann versucht man es vielleicht doch.
Ich will den Weg abkürzen, schätze grob die Richtung, gehe geradeaus, verliere die Orientierung. Bin ich überhaupt geradeaus gegangen? Angst habe ich nicht. Ich würde nur den Weg gern wiederfinden. Ich kehre um. War ich hier überhaupt schon? In deutschen Wäldern sollen etwa 100.000 von Förstern installierte Kameras hängen. Sieht mich jemand? Soll ich winken?
Ja, also der umlaufende Mauerring ging hier vor der Mauer dann nochmal ein durchgehender Wassergraben. Und in gewissen Abständen, wie man das so kennt, diese Wehrtürme. Hier ist einer der wenigen Überbleibsel noch aus dieser Zeit. Man sieht
Volkmarsen, eine hessische Kleinstadt mit 7.000 Einwohnern.
Hier sind wir in einem Viertel, was man so salopp als das arme Leuteviertel bezeichnen kann. Hier wohnten so die kleineren die Tagelöhner, aber auch einige jüdische Familien.
Fachwerkhäuser, Beschaulichkeit, Bilderbuchprovinz.
Es ging doch, dass man miteinander lebte.
Ernst Klein vom Geschichtsverein, ein gesetzter, freundlicher Herr über 60.
Ich halte es eigentlich mit denen, die sagen, Heimat ist da, wo ich verstanden werde. Das ist das eine, natürlich auch da, wo ich mich wohlfühle.
Hannah Arendt sagte einmal, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinne, wie ich verstanden habe, dann gibt mir das ein Heimatgefühl.
Ich reg mich auf über Leute, die mir hier so wieder dummes Zeug reden.
Mit dabei Karl Nitzke vom Heimatverein. Auch er ein gesetzter, freundlicher Herr über 60.
Und gleichzeitig ist ein Stück Bindung. Also es ist so sehr ambivalent.
Seine Eltern führten einen Handwerksbetrieb. Man kannte sich.
Und als Kind fand ich das brutal oder schlimm. Ich war mir noch nicht bewusst, dass ich was verbracht hatte. Und schon haben die Leute, meine Eltern, erzählt, was ich wieder angestellt habe. Und jeder quatschte über mich, da wollte ich nur weg. Ich wollte diese engen Begrenzungen, wollte ich hinter mir lassen.
Er ist viel rumgekommen. Die Auseinandersetzung mit der Heimat hat ihm geholfen, sich selbst zu verstehen, sagt er. Mittlerweile lebt er wieder dort, wo er aufgewachsen ist.
Aber heute ist mein Spruch eher, schön, dass die Nachbarn über mich reden, ich lebe noch. Mit jeder Geschichte, die über mich erzählen, bin ich ja interessant. Da ist was. Während in der Anonymität, die ich erlebt habe, da war ich nichts. Gut, ich konnte mich über meine Arbeit oder sowas definieren. Aber diese Bindung, dieses Verbundensein, ne, dieses Teil von etwas sein, das ist das, was mich also dann immer wieder jetzt zurückgebracht hat und was mir heute hilft.
Und hier dran machen wir deutlich, dass eben auch jede kleine Ortsverwaltung mitbeteiligt war an dem Ganzen und nicht, wie es lange ja geheißen hat, ich war es nicht, Adolf war es, es waren schon ein paar mehr.
Im Erdgeschoss des Heimatmuseums führt Ernst Klein durch eine beeindruckend detaillierte Dauerausstellung zur jüngeren Geschichte. Die Judenverfolgung in Volkmarsen.
Hier sage ich immer, das ist mein schönster Orden. Ein Mann, der mir dann mal gesagt hat, durch eure Arbeit hier kann ich als Jude wieder in Deutschland leben. Das ist was richtig Schönes.
Klein stieß mit seinem Engagement nicht nur auf Begeisterung.
Als wir die erste große Gruppe von Emigranten nach langer Vorbereitung dann bekamen, stand ein Artikel in der Zeitung darüber und am nächsten Tag hatte ich im Briefkasten, hab's aufgehoben, ein großes Schreiben, wo drauf stand, ihr Preis, eine vollgeschissene Unterhose. Bumm.
Er lässt sich nicht beirren. Rast am Ufer eines kleinen Teichs. Die Sonne wärmt, Libellen surren im Kunstflug über das dunkle Wasser.
Ich möchte, dass dieser Heimatbegriff positiv besetzt ist.
Diskussion mit Zico.
Lass meine Liebe zur Heimat, lass ich nicht braun besudeln. Wenn ich irgendwo hinkomme und sage, ich interessiere mich für die Hohenlimburger Heimat, ich liebe das Örtchen, wo ich herkomme, dann möchte ich nicht als Antwort bekommen, ach ja, einer von den braunen Brüdern, einer der ewig Gestrigen.
Wieder Erinnerung an meinen Geschichtsunterricht. 1871, die Zeit der Reichsgründung. Heimat wird zu einem Schlagwort der politischen Rechten. Im ganzen Land gründeten sich oft bereits mit der völkischen Bewegung verknüpfte Heimat-, Trachten-, Geschichts- oder auch Volkskunstvereine. Schließlich nutzte die NSDAP den Heimatbegriff zur Idealisierung eines bodenständigen deutschen Volkstums, das sich gegen vermeintliche Überfremdung zu wehren hatte. Und sehr früh schon sandten die Heimatbünde den Nazis ihre Ergebenheitsadressen. Und gleich 1933 wurde der in Dresden gegründete Deutsche Heimatbund offiziell in den Reichsbund Volkstum und Heimat eingegliedert. Eine schwierige Geschichte, die, wie ich unterwegs immer wieder erfuhr, längst noch nicht von allen Heimatvereinen entschieden aufgearbeitet worden ist.
Für mich Heimat ist kein Gegensatz zum Begriff Weltoffenheit. Heimat bedeutet nicht Abgrenzung, wir bleiben unter uns und die anderen bleibt weg, sondern Heimat ist eigentlich für mich, dass man sich um die Umgebung, in der man lebt, dass man sich um die kümmert, dass man es für sich und andere Menschen dort schön und lebenswert macht, gestaltet und dass man sein Lebensumfeld prägt. Das sind meiner Ansicht nach keine Hinterwäldler oder irgendwo dumpfe Geister, sondern das sind Leute, die begriffen haben, letztlich auch was Leben bedeutet.
Eine Schützenhalle im Hochsauerland. Die Dorfgemeinschaft eine große, ein wenig aufgekratzte Familie. Jede und jeder kennen jede und jeden. Die meisten sitzen oder tanzen, viele in Regenjacke. Andere tragen die komplette Uniform des Vereins. Einige beäugen mich eher misstrauisch als neugierig. Bevor der neue Schützenkönig gekrönt wird, hält der Alte seine Abschiedsrede.
Ganz besondere Menschen, hier kann ich überall hingehen und ich bin immer zu Hause. Die sage ich liebe Altenfeld über alles.
Überall hingehen und sich immer zu Hause fühlen. Die Worte eines Verwurzelten. Ich hätte ein paar Fragen. Er schüttelt mit dem Kopf. Zu erschöpft, zu aufgewühlt, zu viel gefeiert.
Wir haben ja 196 Einwohner ungefähr.
Ein anderer, gut 50-jähriger Schützenbruder.
Wir haben ja mehr Kühe im Ort wie Einwohner. Aber dieser Zusammenhalt dann, voll, da kannst du machen, was du willst, du kannst anpacken, die packen mit an. Und das ist das Schöne. Du gehst heute aus dem Haus, weißt ganz genau, wie es deinem Nachbarn geht, ob er irgendwas hat.
Mittlerweile sitzt der Ex-König mitten auf der großen Tanzfläche und bearbeitet enthusiastisch die Spielzeugtrommel seines dreijährigen Sohnes.
Wenn hier da ein Pups lässt, da weiß sofort das ganze Dorf. Lässt sie in Berlin Pups, das geht um die Häuserecke, dann ist es verschwunden.
Und wenn aus dieser Nähe enge wird?
Ja, aber da muss man mit leben. Du hast keine Anonymität. Und wenn man damit nicht mit leben kann, da geht man daran zugrunde. Da musst du ein breites Kreuz haben. Das ist so.
Des Schützenbruders, dass man ein breites Kreuz braucht, um in der Heimat zu bleiben, irritieren mich. Ich dachte, der mit dem breiten Kreuz sei ich. Sah ich doch den Aufbruch aus meiner alten Heimat nach Berlin vor knapp 30 Jahren auch als einen Ausdruck von Mut und Selbstbehauptungswillen. Vor der Eisdiele in der fast leeren Hohenlimburger Innenstadt. Mein Blick fällt auf unspektakuläre, aber eigentlich schöne Häuser aus der vorletzten Jahrhundertwende. Ist das Leben hier nur entschleunigt oder blutet es geradeaus? Wenn die Sehnsucht nach Heimat für die Sehnsucht nach einer geordneten Welt steht, dann ist meine Rückkehr nach Hohenlimburg eine ambivalente Erfahrung. Hier kannte ich mich aus, die Stadt schien mir sicher. Diese Heimatfantasie war überschaubar, schon weil abgeschlossene Vergangenheit grundsätzlich überschaubar ist. Doch in meine Kindheit oder Jugend komme ich nicht zurück, ob ich nun 600, 6000 oder noch mehr Kilometer gehe. Nostos bedeutet im Griechischen so viel wie Heim oder Rückkehr und Algos steht für Schmerz. So heißt das Wort für das Leiden an einer unmöglichen Rückkehr Nostalgie.
Ja. Der Verlust der Heimat. Ich habe nie vorher gewusst, dass das so entscheidend ist.
Ein zarter Mann, weit über 80 Jahre alt.
Da habe ich gemerkt, dass ich etwas verloren habe, was ich nie mehr wiederkriege.
Nach dem Zweiten Weltkrieg musste er als Jugendlicher seine niederschlesische Heimat verlassen.
Und seitdem bin ich Fremder. Ich habe also meinen Heimatverlust so tief empfunden, dass es einer der Gründe war, dass ich heute im Kloster bin. Wenn ich meine Heimat verliere, kann ich morgen die Gesundheit verlieren, kann übermorgen sterben. Was bleibt? Und was bleibt, lerne ich hier.
Seit 60 Jahren lebt Bruder Andreas in der Abtei Königsmünster in Meschede.
Ich habe ja meine Heimat erst durch die Fremde erfahren. Indem ich in der Fremde war, habe ich erlebt, was ich verloren hatte. Ich bin hierher gekommen, da hat mich alles enttäuscht. Ich wollte mich mal Gott ganz schenken, da schickte er mir so eine Klitsche. Ja, da stand nur dieses Kloster hier. Da war keine Kirche, da war eine Notkirche. Es war alles so behelfsmäßig. Und der Pater, der für mich zuständig war, der hat von seinen Schwierigkeiten gesprochen, aber der hat mich gar nicht richtig angehört. Da bin ich nach Hause in mein möbliertes Zimmer nach Bielefeld wieder gefahren. Da wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ich habe geheult, weil ich völlig irritiert war. Dann habe ich gebetet, bin ins Bett gegangen, habe geschlafen und als ich an dem Morgen aufwachte, wusste ich, ich gehe hierher. Ich habe nie mehr einen Zweifel gehabt, ich könnte es falsch sein, sondern das war für mich eine Gebetsentscheidung wie nie in meinem Leben.
Er bietet an, mir das Kloster zu zeigen. Die Kirche ist ein roter Backsteinbau aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Nebenan eine moderne, von den Benediktinern geleitete Schule.
Ich habe das noch nie als Heimat empfunden. Obwohl ich hier vertraut bin, obwohl meine Umgebung stimmt, obwohl die Landschaft ähnlich meiner schlesischen Heimat ist. Aber ich vermeide sogar zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause, wenn ich draußen bin und ins Kloster will. Das ist nicht mein echtes Zuhause. Ich weiß, dass das nur vorübergehend ist, obwohl das schon 60 Jahre gedauert hat, der Vorübergang. Wer weiß, wie lange noch.
Ein Lächeln, ganz fein.
Jetzt die letzten 60 Jahre. Das sind Vorbereitungsjahre für die ewige Heimat.
60 Jahre, sagt er, habe ihn niemand nach seiner Heimat gefragt.
Ich weiß nicht, vielleicht ist mir die Ewigkeit, also die ewige Heimat, näher als die wirkliche. Die ist polnisch, die ist fremd. Von dem Himmel weiß ich schon eine ganze Menge. Wir gehen jetzt mal in den Friedhof.
Direkt neben der Kirche einfache gepflegte Gräber.
Ich glaube, bis auf 5 oder 6 habe ich alle schon überlebt, meine Mitbrüder.
Hier wird er begraben werden.
Ich lebe ja darauf zu. Wenn ich morgen sterben sollte, dann sage ich mir, wäre lieber heute.
Doppelkopf. Eine Küche, ein Tisch, 4 Stühle, 48 Karten und ein Kasten Bier. So einfach, so gut. In meiner Erinnerung haben wir in meiner Jugend kaum etwas anderes gespielt. Und in meiner Vorstellung von Hohenlimburg hocken immer irgendwelche Kumpels mit Karten in der Hand an einem Tisch und meist säße ich dann gerne dabei. Doch es war gar nicht so einfach, 4 Leute für eine Runde zusammenzubekommen.
Momentan müsste man mich hier schon wegsprengen.
Nein, Zico will nicht weg aus Hohenlimburg. Und ich kann mir nicht vorstellen, wieder hier zu leben. Schon weil ich mir nicht vorstellen kann, meine Frau und meine Töchter von Berlin hierher zu pflanzen. Heimat liegt zwischen Herkunft und Zugehörigkeitsgefühl. Bei Zico ist das eins, bei mir nicht. Hat er sich mal gefragt, ob er durch seine Heimatbindung auch etwas verpasst haben könnte? Er schüttelt den Kopf.
Ich finde es faszinierend, dass es Menschen gibt, die eine solche Neugier und eine solche Unruhe in sich verspüren, dass sie dies und das und jenes auf der Welt wahrgenommen haben möchten, das was erleben wollen. Aber ich weiß, dass ich nicht zu dieser Sorte Mensch gehöre. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich etwas verpasse durch die Art, wie ich lebe. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich bekomme mehr für Seele und Herz, als ich bekommen würde, wenn ich es anders machen würde.
Zico teilt die Karten aus. Er hat mir eine kleine Hohenlimburg-Fahne und eine Tasse, auf der "Ohne Hohenlimburg ist alles doof" steht, mitgebracht. Beides habe ich vor mir auf den Tisch gelegt. Besonders auf die Fahne bin ich stolz. Und ich freue mich auf Berlin.
Nach Hause gehen. Feature von Jörn Klarer. Mit Jörg Hartmann. Musik Jan Klare. Ton Bernd Friebel. Regieassistenz Susanne Franzmeier. Regie Friederike Wigger. Produktion Deutschland Radio Kultur 2016.